Herr Professor Scher, wenn ich das so betrachte mit diesen Nationalismen, die überall rauskommen, jetzt in Italien zum Beispiel Salvini, der Innenminister, der für mich zu einer faschistischen Partei gehört, aber ich brauche gar nicht so weit zu gucken. Ich kann in den europäischen Ländern, in vielen europäischen Ländern Bewegungen sehen, die rechtsradikal für mich sind oder in rechte Richtung gehen, zumindest nationalistisch sind. Und in Deutschland hatten wir ja jetzt gerade dieses ganze Schauspiel, wie sich die CSU sozusagen immer mehr Forderungen von der AfD zu eigen macht. Was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen für diesen aufbrechenden und offen herauskommenden Nationalismus gepaart mit sehr starkem Populismus?
Also ich würde erstmal nicht so ganz einfach von einem neuen und neu aufbrechenden Nationalismus reden. Wenn man ein bisschen länger zurückguckt, ich sage jetzt mal in die 60er Jahre, auch noch in die 70er Jahre, hatten wir ja doch ein viel ungebrocheneres nationalistisches Gesellschaftsverständnis. Man muss nur mal daran erinnern, für die deutschen Verhältnisse, dass dann doch sehr lange die Realität von Einwanderungsgesellschaft bestritten worden ist, dass die Arbeitsmigranten in den 60er Jahren als Gastarbeiter wahrgenommen wurde, dass Ideen der multikulturellen Gesellschaft entschieden abgelehnt wurden, und zwar von allen dominanten Parteien, sodass wir, und das würde ich auch sagen, das ist in Frankreich ähnlich, das ist auch in Italien eben ähnlich, zunächst mal doch eine lange Phase hatten bis Ende der 70er, Mitte der 80er Jahre, wo die Gesellschaften wesentlich als Nationalgesellschaften verstanden wurden. Dann gab es einen Umbruch in Richtung Öffnung, Liberalisierung, Anerkennung der Einwanderungsrealität. Und jetzt gibt es wieder, ich erstmal sagen, zurück, ne, in alte und historisch alte Formen des Nationalismus. Das heißt, so neu ist das gar nicht.
Ja, also ich dachte vielleicht etwas naiv, dass das mit der Studentenbewegung und mit den demokratischen Bewegungen und mit der Öffnung für Europa und einem Verständnis, sich europäisch zu definieren, und ja, dass da zumindest einige starke Zäsuren waren, gravierend und auch anhaltend was verändert hätten.
Ja, aber das ist insofern naiv, um es mal aufzugreifen, weil man ja auch klar machen muss, es gab ja auch dezidierte Gegenbewegungen. Also man kann mit guten Gründen sagen, der aktuelle Rechtspopulismus ist auch eine dezidierte Gegenbewegung gegen alles das, was 68 in Folge errungen und durchgesetzt worden ist. Und das war ja nie unumstritten. Und wenn man sich mal die Nachkriegszeit, also die letzten 30 Jahre in Deutschland vor Augen führt, es gab nach den üblichen Umfragen immer ein Meinungs- und Einstellungspotenzial von 10 bis 15% rechts der demokratischen Mitte. Nur hat sich das nicht oder nur selten parteipolitisch sichtbar gemacht. Das ist die eine Geschichte. Also es gibt die eine Geschichte, ist die Kontinuität. Das andere ist, dass Globalisierung inzwischen, und zwar auch mit guten Gründen, als ein Problem und als ein krisenerzeugender Prozess erlebt wird. Wir sind in einer historischen Umbruchssituation, in der sich irgendwie mitteilt die Idee, dass der Westen, dass Europa immer und durchgängig quasi auf der Profitseite des Globalisierungsprozesses steht, in Frage steht. Und da gibt es zwei Entwicklungen, die man ernst nehmen muss. Das eine ist quasi die Verschiebung der ökonomischen Dominanz im Weltmaßstab. Da muss man nach China gucken, da muss man nach Indien gucken und die Botschaft wahrnehmen, es könnte sein, und es gibt Entwicklungen dahin, dass sozusagen die ökonomischen Machtverhältnisse sich deutlich verschieben. Und das andere ist die Flüchtlingsdynamik, die ja gelesen wird, und das ist ja die Stärke des Rechtspopulismus, als quasi Anzeichen einer künftigen Bedrohung durch massenhafte Zuwanderung. Auch da muss man jetzt erstmal genauer hingucken, was ist da Fiktion, Bedrohungsszenario, Angstbilder, was ist Realität, aber wirkungsmächtig werden die Angstbilder. Und diese Angstbilder, die geschürt werden vor einer massenhaften Migration aus dem subsaharischen Afrika, werden natürlich von den Parteien der Mitte auch akzeptabel und hoffähig gemacht. Genau das ist ja die Entwicklung, die wir sehen. Wenn man jetzt immer sagen würde, aus einer wissenschaftlichen Perspektive, liebe Leute, die Zahl der Migranten, die real hierher kommen, die sind gar nicht das große Problem. Dann werden einem viele recht geben, werden aber sofort sagen, naja, das ist der erste Anfang der Entwicklung. Und in diesen Angstbildern erzeugt sich eine Dynamik, wo in der Politik stark wird, die sagt, wir gehen zurück in eine nationalistische Perspektive, wir sehen den Auftrag von Politik, unsere Bevölkerung, unsere Nation zu schützen, und das ist ein insofern überzeugendes, in Anführungszeichen, also wirkungsmächtiges Politikangebot, weil die Alternativen außerordentlich schwach sind. weil die Stärke des Rechtspopulismus und des Rechtsextremismus war und ist auch immer die Schwäche seiner Gegner.
Und die erleben wir jetzt ganz krass, ne? Also die SPD wird ja irgendwann in Deutschland zumindest verschwinden, weil sie sich überhaupt nicht mehr unterscheidet von den Parteien CDU, CSU, denke ich mir. Und ansonsten an Opposition, die wirklich mal einen anderen Gegenentwurf entwickelt, ne? Das sind auch die außerparlamentarischen Bewegungen relativ schwach. Oder wie beurteilen Sie das?
Ja, ich würde erstmal sagen, die SPD, aber auch die Partei, die Linke, und das gilt in anderen europäischen Ländern auch, haben ein ernstes Problem, weil sie einerseits eine globale, internationalistische, menschenrechtliche Perspektive vertreten, andererseits aber eine Perspektive Errungenschaft des eigenen nationalen Sozialstaats. Und in diesem Dilemma treten wir jetzt für die Interessen der hiesischen Sozialstaatsempfänger, der hiesischen Arbeitnehmer ein oder aber für offene Arbeitsmärkte und offene Sozialsysteme sie selbst zerreiben. Das heißt, sie sind gar nicht in der Lage, eine überzeugende eigene Position zu entwickeln. Sie scheitern an ihren eigenen Konflikten. Und die außerparlamentarischen Bewegungen schätze ich gar nicht so schwach ein. Die haben sich stark entwickelt. Man nimmt in Deutschland mal pro Asyl. Es gab noch nie so eine gut organisierte, personell starke NGO wie pro Asyl, die auch wirkungsmächtig ist in der Öffentlichkeit. Aber sie sind eben spezialisiert auf den Protest. Ihre Stärke ist darin, anzuklagen, mit guten Gründen, was an der etablierten Politik nicht akzeptabel ist. Aber sie haben auch keinen überzeugenden und gesellschaftlich durchsetzungsfähigen Gegenentwurf.
PH 88,4, das Radio der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Wir fragen uns heute, was dem aufkommenden Nationalismus entgegengesetzt werden kann. Traudl Günnel hat Albert Scher, Professor für Soziologie hier an der PH Freiburg, gefragt.
Naja, wenn ich dieses Rätsel lösen könnte, würde ich gleich eine eigene Partei gründen. Ich denke, die Herausforderung besteht erstmal darin, sich offen und klar auf eine nüchterne und differenzierte Analyse der Entwicklung einzulassen. Weil, sag ich mal, die Polarisierung zwischen wir machen die Grenzen zu, egal für wen, und ignorieren alle menschenrechtlichen und humanitären Grundsätze einerseits und die Gegenposition, wir machen alle Grenzen auf, soll kommen, wer will, das sind beides nicht haltbare Positionen. Die Kunst müsste darin liegen, dass man sagt, naja, in vielen Bereichen müssen Politik- und Gesellschaftsentwürfe substanziell neu und in Ruhe überdacht werden und es müssen schrittweise Lösungen erarbeitet werden, weil die eine große Lösung wird es nicht geben.
Gut, aber auf der anderen Seite ist zu dieser, wie Sie sagen, nüchternen Analyse, da verweigern sich ja viele Menschen. Also ich bin manchmal erschreckt im Bekanntenkreis, wie weit sich da Positionen der AfD, also das sind keine AfD-Anhänger, auf keinen Fall, aber inwieweit sich Positionen der AfD, die jetzt auch von der CSU auch großenteils übernommen werden, sagt die AfD ja auch immer, wie weit sie sich da festsetzen und inwieweit so eine, sagen wir, realistische Analyse, die Bereitschaft dazu gar nicht so sehr vorhanden ist.
Ja, aber das kommt aus einer extremen Polarisierung und auch emotionalen Aufladen der ganzen Debatten. Wenn man im Augenblick sagt, wir können tatsächlich nicht alle nehmen, die gute Gründe hätten, hierher zu kommen, dann ist das keine AfD-Position. Es ist auch keine AfD-Position zu sagen, es gibt einen berechtigten Schutzanspruch von Flüchtlingen, aber es gibt keinen rechtlich akzeptierten Schutzanspruch von allen potenziellen Migranten. Und dann muss man genau darüber anfangen zu reden, wer hat einen guten Grund, als Flüchtling anerkannt zu werden und wer hat keinen guten Grund, als Flüchtling anerkannt zu werden. Jetzt gibt es ja eine linke Position, die verweigert sich dieser Diskussion und sagt dann sofort Rassismus, Nationalismus, wer kommen will, soll kommen, wer bleiben will, soll bleiben. Dass dann Leute sagen, ja, das ist mir auch zu einfach und auf die vereinfachte Gegenposition gehen, ist ein Stück weit auf beiden Seiten ein Ausweichen aus einer komplizierten, von Dilemmata gekennzeichneten Situationen, die durch diese Emotionalisierung und die gegenseitigen Positionszuweisungen am Laufen gehalten wird. Und das macht es der AfD leicht, weil die natürlich an dem Punkt nicht beeindruckbar ist, sondern sagt, jawohl, wir inszenieren uns als radikale Opposition gegen alles, was Globalisierung, Kosmopolitismus, Menschenrechtsdiskurs ist. Sie können diese Zuschreibung gut annehmen und damit Eindruck gewinnen. Wobei ich immer noch sagen würde, es sind im Augenblick, sagen wir mal, 15% der Wähler, die AfD wählen, es sind nicht 30. Und also man sollte sich von der AfD, glaube ich, auch nicht allzu arg bange machen lassen. Und dann muss man natürlich überreden, was geschieht eigentlich, wenn Parteien wie die CSU AfD-Positionen übernehmen und die dann quasi in Politik umsetzen und damit die AfD-Position stärker machen, als er eigentlich ist.
Das sehe ich auch als ein großes Problem. Geht ja auch nicht ganz auf. Also wenn man das jetzt unter dem Aspekt Wahlkampf in Bayern betrachtet, Söders Position wäre ja genau diese. Aber der Stern der CSU ist durchaus am Sinken bei den Wahlprognosen. Und die AfD, die verliert ja nicht. Sieht man im Übrigen ja auch in Österreich.
Ja, aber Österreich hat ja eine viel längere Tradition einer rechtspopulistisch geprägten Politik. Die FPÖ ist in vieler Hinsicht mindestens so radikal wie die AfD, wir könnten auch in die Schweiz gucken. Also es entsteht ein wirkungsmächtiger, in meiner Begrifflichkeit, Abwehrnationalismus. Das sagt, Primat der Politik ist der Schutz der Interessen oder der vermeintlichen Interessen der eigenen Bevölkerung. Und das macht sich stark natürlich auch, weil diese Globalisierungsdynamik, aber auch die technische Entwicklungsdynamik und andere Prozesse eine ganze Reihe von Leuten erzeugt, die sich als Verlierer dieser Entwicklung erleben oder aber befürchten, künftig Verlierer dieser Entwicklung zu sein. Und das muss man ja auch sehen, die Zustimmung zu den rechtspopulistischen Positionen speist sich ja gar nicht primär in Deutschland jedenfalls von denen, die die wirklichen Verlierer sind, sondern primär von denen, denen es eigentlich noch ziemlich gut geht, aber die Angst haben, künftig zu Verlierern zu werden. Und da ist ein enormer gesellschaftlicher Aufklärungsbedarf, der nur, glaube ich, leistbar ist durch den Versuch, differenzierte Positionen ins Spiel zu bringen, weil einem rechten Populismus, einem linken Populismus entgegenzusetzen, das wird nicht weiterführen.
Wenn ich mir das jetzt dann so überlege, was die Konsequenz davon wäre, das hieße, neben den privaten, persönlichen, beruflichen Diskussionen mit Menschen, mit Gesprächen, was wären das für Schritte, die man unternehmen könnte? Wäre zum Beispiel die Entwicklung eines Einwanderungsgesetzes was auf politischer Ebene in diese Richtung ginge? Oder was würden Sie sagen, was kann sowohl so ein Individuum wie ich jetzt dazu beitragen, wie auch was könnte in der Politik gefordert werden, damit Schritte in diese realistische und Gegenentwürfe anbietende Möglichkeit getan würden?
Naja, ich würde es erstmal sagen, der notwendige erste Schritt ist eine Versachlichung der Diskussion. Das heißt, in den Medien, die eine große Zahl von Leuten erreichen, auch mal genauer hinschauen und genauer beschreiben, was geschieht nicht, was sind denn die berechtigten Befürchtungen, was sind völlig irrationale Ängste. Es braucht eine Versachlichung der Diskussion. Ein Einwanderungsgesetz ist nur eine scheinbare Lösung des Problems. Erstens wird ein Einwanderungsgesetz nicht viel mehr regeln können, als ohnehin schon in unterschiedlichen Teilgesetzen geregelt ist. Das lässt sich noch besser darstellen, das kann auch ein bisschen mehr Übersichtlichkeit in die geschaffen werden. Aber die ganze Frage mit Fluchtmigration wird ein Einwanderungsgesetz nicht lösen. Und es wird auch keine Antwort auf die Ängste liefern, die mit den globalen wirtschaftlichen Verschiebungen zu tun haben und mit der technischen Entwicklung zu tun haben. Das heißt, es braucht eine Politik, die zunächst mal auch offen anerkennt, wir liegen in unruhigen Zeiten, wir sind mitten in einer erheblichen Veränderungsdynamik und müssen vernünftig schauen, wo liegen die Gestaltungsperspektiven. Außerdem würde ich dann sagen wollen, naja, aus guten Gründen fordern alle, die sich mit Rechtspopulismus beschäftigen, seit nun mindestens mal 25 Jahren eine Stärkung der politischen Bildung. Weil es braucht Leute, die in der Lage sind und die auch bereit sind, sich auf ein bisschen kompliziertere Zusammenhänge überhaupt gedanklich einzulassen. Wenn man aber genau das nicht vorbereitet, in den Schulen die politische Bildung seit Jahren systematisch schwächt, muss man sich auch nicht wundern, wenn quasi die Erreichbarkeit für vereinfachende Parolen auch gestiegen ist.
Da lässt mich jetzt alles ein bisschen hilflos.
Ja, es ist auch eine Situation, in der es keine einfachen Antworten gibt. Wir sind faktisch in der Situation, wo es nicht gelungen ist, die menschenrechtlichen und völkerrechtlichen Standards zu halten, die wir noch vor 3 Jahren haben. Wir haben 3 Jahre hinter uns mit einer permanenten Einschränkung von Rechten von Flüchtlingen. Wir haben einen Ausbau von Abwehrmaßnahmen mit tödlichen Folgen in der Sahara und an den Außengrenzen der EU, die billigend in Kauf genommen werden. Wir haben Absenkung humaner Standards. Es ist im Augenblick eine Abwehrbewegung, die mit einer gewissen Ratlosigkeit verbunden ist.
Und sowas wie zum Beispiel, was auf europäischer Ebene jetzt diskutiert wird, wie Lager zu errichten, möglichst auch noch exterritorial, wo es ja auch keine Staaten gibt, die das vielleicht machen wollten. Und wir kennen ja zum Beispiel in Libyen die Verhältnisse, wie es dort aussieht. Also das ist ja auch ein Punkt, wo eigentlich ich dachte, da muss die Empörung groß werden.
Ja, die Empörung ist ja auch groß. Also man sollte ja nicht so tun, als gäbe es da keine Empörung zu. Es gibt doch breite Teile der Öffentlichkeit, die das nicht akzeptieren wollen. Von daher ist das, glaube ich, auch erstmal Symbolpolitik, die immer kräftig die Bereitschaft vorzeigt, in der Abwehr von Flüchtlingen alles zu tun, was denkbar ist, und damit gleichzeitig aber auch Flüchtlinge immer nur als Bedrohung konstruiert und als abzuwehrende Massen und nicht als Menschen, die gute Gründe haben, ihr Herkunftsland zu verlassen.